Ja, die Sommerzeit ist heute Nacht zu Ende gegangen. Wir haben unsere Uhren zurückgedreht um eine Stunde. Die Winterzeit ist angebrochen. Zurückdrehen wollen wir aber nicht immer die Zeit, wenn wir Gottes Wort betrachten. Wir wollen auch einmal nach vorne schauen und nach vorne blicken, nach vorne drehen. In unseren Bibelstunden haben wir in den Anfängen der Bibel begonnen mit der Schöpfung, mit dem Paradies, mit dem Leben der großen Patriarchen, Mose, aber vorher noch mit Abraham, Isaac und Jakob, sind dann weitergegangen bis zum Auszug aus Ägypten, zur Gründung der Bauen der Stiftshütte und so weiter. Und heute wollen wir etwas anderes sehen. Die Bibel ganz nach vorne drehen und im letzten Kapitel anfangen. Wir haben schon gehört, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der darf sprechen zu dem Herrn, mein Gott. Worüber ich heute sprechen möchte, ist nicht das Sitzen allein unter dem Schirm des Höchsten, das sehr wichtig ist im Leben, sondern das Stehen vor Gott, wenn wir einmal bei ihm sind. Das ist noch größer. Ich lese dazu heute aus der Offenbarung in Kapitel 7, die Verse zunächst einmal 9 bis 10. Offenbarung 7, 9 bis 10. Jetzt brauche ich meine Brille. Ich würde mich freuen, wenn einige mitlesen in diesem Abschnitt. Zuerst einmal die zwei Verse, 9 bis 10. Danach schaute ich auf und siehe eine große Menge, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die vor dem Thron und vor dem Lamm stand, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, Heil unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, und Heil dem Lamm. Man hatte oft beim Lesen der Offenbarung eine große Angst. Eine Angst und eine Furcht vor Krieg, vor großen Schrecken, die alle Welt bedecken. Man hört es immer wieder auch in den Medien. Man spürt auch etwas von der Macht des Bösen und von den Kräften aus dem Untergrund, aus dem Abgrund, die heraufziehen und uns wirklich oft in Angst versetzen. Wir lesen auch nicht sehr gerne in der Offenbarung. Wir lesen viel lieber in den Evangelien, jetzt im Alten Testament. Und zum besseren Verständnis mehrerer Kapitel aus der Offenbarung sollte man auch etwas vom Buch Daniel kennen. Auch sehr schwierig. Darum lassen wir es lieber oft bleiben und lesen etwas, was uns leichter verständlicher erscheint. Aber hier in diesem Abschnitt ist nichts von Furcht und von Angst und Schrecken zu lesen, sondern dieser ganze Abschnitt ist von einer Schau überwunden, von einer großen Schau. Wir sehen heute die Christenheit, die Gläubigen, die Wiedergeborenen vor Christi Thron stehen. Und damit wird uns ein ganz anderes Bild der Welt gezeigt. Die Christenheit vor dem Thron. Offenbar. Und sicher ist, dass Christus jetzt im Regiment sitzt. Er hat das Sagen. Er regiert. Er urteilt. Und alles ist unter der Gewalt des gekreuzigten Lammes versammelt. Jetzt spricht das Lamm, das nie etwas gegolten hat, das verachtet war, getreten wurde und getötet wurde. Vor diesem Lamm hat jetzt jeder sich zu verantworten. Und damit wird uns ein ganz anderes Bild der Welt gezeigt. Wir singen auch oft, wir kennen das Lied, siehst du das Lamm dort auf dem Thron? Was bedeutet das? Auch die Antwort ist im Lied enthalten. Der Vater gibt die Macht dem Sohn. Das Lamm hat jetzt die Macht zu urteilen, zu verurteilen, zu unterscheiden, wer darf die Herrlichkeit schauen und wer nicht. Und in diesem Moment werden alle anderen Kräfte und Mächte, die in der Welt jetzt herrschen, entthront. Sie haben nichts mehr zu bestimmen. Es ist eine grundlegende Veränderung eingetreten. Ein Zustand, wo es keine Entschuldigung mehr gibt und auch keine Rechtfertigung mehr gibt. Zu diesem Zeitpunkt nichts mehr möglich. eine grundlegende Veränderung. Heiden, Ungläubige und Spötter, die so groß aufgetrumpft haben in der Welt, stehen jetzt unter dem Zorn Gottes vor dem Lamm, das sie einmal so geschmäht haben. Und sie müssen sich auch vor dem Lamm verantworten. Und Gott ist zornig über diese Menschen. In Römer 1, Vers 18 steht, denn es offenbart sich der Zorn Gottes vom Himmel her über alle Gottlosigkeit, über alle Ungerechtigkeit, die die Menschen vollbringen. Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Über die entladet sich der Zorn Gottes. Und es ist furchtbar wie in einem Gewitter, vor dem wir uns manchmal etwas ängstigen. Wie in unseren sicher und gut gebauten Häusern haben wir da keine große Furcht mehr vor einem Gewitter. Wird schon nicht gleich bei uns das Böse eintreten. Aber wer einmal auf einem Berg ein Gewitter erlebt hat, im Fels, mittendrin war, der weiß, was Angst ist vor Gottes Zorn. Was da auf ihn herniedergeht, das muss man erst erlebt haben, das kann man nicht so beschreiben. Dieser Lärm, diese Blitze, dieses Gedonner und das Echo, da wird einem Angst und Bang. Ich habe das einmal erlebt. Wenn wir bedenken, was in Sodom und Gomorra geschehen ist, wo Gott seinen Zorn entladet hat, in einer anderen Form, in Feuer vom Himmel, was da eingetreten ist, kann man verstehen, dass Gottes Zorn furchtbar sein wird. Aber Gott, und das ist das Wunderbare, Gott sieht keine Schuld an denen, die zu ihm umgekehrt sind. An denen sieht er keine Schuld mehr. So wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn keine Schuld mehr am Sohn sieht. Er läuft ihm entgegen, breitet seine Arme aus, umfängt ihn mit Liebe und vergibt ihm voll und ganz. Er sieht keine Schuld mehr am Sohn. Es ärgert ihn nicht mehr, dass er sein Geld vertan hatte. Es ärgert ihn nicht mehr, dass er ein ausschweifendes Leben geführt hat. Er ärgert sich nicht mehr darüber, dass er von ihm weggegangen ist, sondern er empfängt ihn mit offenen Armen. Dann bist du wieder geborgen, dann gehörst du wieder dazu. Aber manche Menschen glauben, dass dieses Zurückkehren, dieses zum Vater umkehren wieder nicht notwendig ist, nicht nötig ist. Viele glauben, dass der Taufschein, die Gemeindezugehörigkeit, ihm den Weg zum Himmel öffnet. Das ist ein großer Irrtum. Dadurch werden wir nicht gerettet. Dadurch werden wir nicht erlöst. Nur die Lösung unseres Sündenproblems durch Jesus Christus, bei Lebzeiten, möchte ich betonen, bei Lebzeiten entscheidet über ewige Freude oder an den Ort der Qual zu kommen. Da gibt es kein Umkehren mehr. Da gibt es kein Zurück mehr. Jetzt, hier, haben wir Gelegenheit, uns für Christus zu entscheiden, uns freimachen lassen von der Sünde, umzukehren, um später auch bei ihm und vor seinem Thron bestehen zu können, wenn er als Richter über uns auftritt und entscheidet. Lehrt uns auch das Gleichnis vom Lazarus, dem armen Mann, und von dem Reichen, der in Saus und Braus gelebt hat, sich um den Armen nicht gekümmert hat, aber der Arme hatte nicht nur Armut, sondern auch Glauben. Und nach seinem Tod ist er in Abrahams Schoß gelegen. Und der andere, der Reiche, am Ort der Qual. Und der hat auch versucht, noch zu retten, was zu retten ist. Er wollte nur sich begnügen, wenn der Lazarus seinen Finger ins Wasser taucht und kühlt ihm seine Zunge, weil er so große Qualen leiden muss im Feuer. So beschreibt es das Gleichnis. Und versucht auch der reiche Mann, dass noch jemand errettet werden könnte aus der Ewigkeit her durch den Ruf. Was sagt ihm? Wird ihm gesagt, es ist nicht möglich. Nicht einmal, wenn einer von den Toten aufersteht und verkündigt die Botschaft. Ihr habt Mose, ihr habt die Propheten oder anders gesagt, ihr habt eure Missionare und eure Prediger. Hört auf sie. Sie sagen euch das Richtige. Im praktischen Leben, im irdischen Leben ist eine Umkehr immer noch möglich. Und immer wieder gelingt es jemandem umzukehren, auch wenn es schon ziemlich aussichtslos erscheint. Als Beispiel möchte ich anführen, dass ich einmal mit meiner Frau in Aschach an der Donau stand. Und da kam das große, schöne Schiff Stadt Linz heraufgefahren, stromaufwärts, Richtung Passau. Und wie ich dieses Schiff gesehen habe, verspürte ich Lust mitzufahren. Das Schiff hat angelegt. Ich habe einen Matrosen gefragt, der diesen Aus- und Einstieg geleitet hat, ob wir wieder Gelegenheit haben, auch zurückzukehren zu dieser Anlegestelle. Er sagt, ja, es kommt noch ein Schiff dann zurück. Steigen wir ein. Sind eingestiegen, haben uns angestellt beim der Vorkartenausgabe, inzwischen hat das Schiff abgelegt, ist auf die Donau hinausgefahren. Ich habe mein Ticket noch nicht in Hand gehabt, was die Frau dann sagt, aber da können Sie heute nicht mehr zurückfahren. Das Schiff kehrt nicht mehr zurück, das fährt Richtung Passau und ein anderes kommt herunter, aber die treffen sich unterwegs, sie fahren aneinander vorbei, können nicht einsteigen. Ja, was soll ich jetzt tun? Wir haben das Auto hier, ich muss doch hier bleiben. Sie ruft in die Kommandobrücke hinauf und das Schiff dreht um, kehrt um auf der Donau, mitten am Strom und fährt wieder zurück zur Anlegestelle, damit wir aussteigen konnten. Also auf der Welt ist immer eine Umkehr möglich. Die Leute natürlich am Anlegeplatz, die haben sich gewundert, was da los ist, warum die wieder zurückfahren. Ja? Und einer hat mich dann gefragt, habt ihr denn kein Geld mehr gehabt? Die haben gerätselt und haben gesagt, die werden kein Vorgeld nicht bezahlen können. Ne? Ja, ich habe ihn dann aufgeklärt, aber es war sehr interessant. Ne? Und zeigt, man kann immer wieder noch umkehren in dieser Welt. Aber nicht mehr dort, wenn wir angelangt sind vor dem Thron Gottes. Da ist es zu spät. Es wird der Mann, dieser Matrose, hat uns eine falsche Sicherheit gegeben. Wenn der das sagt, bin ich sicher, ich fahre hinauf und wieder zurück. Aber es ging nicht. Aber es werden auch heute noch uns, den Menschen, also wir glauben das nicht mehr, aber viele glauben es noch, falsche Sicherheit gegeben. Eine Umkehr ist immer noch möglich. Ein Herauskommen aus dem ewigen Feuer der Verdammnis. Heute werden die Menschen auch noch, die es glauben, in Sicherheit versucht, hineingedrängt zu werden. Es ist möglich, wird ihnen gesagt, dass durch Gebete, durch viel Gebete, sie wieder herausgebetet werden können aus dem Feuer. Dann gibt es heilige Messen, die man bestellen kann. Da wird eine Messe gelesen für den Verstorbenen, damit er wieder herauskommt. Und wir wissen aber, es gibt keine Umkehr mehr, wenn man dort ist. Zeigt uns auch das Gleichnis von Lazarus. Aber das sind gefährlich falsche Sicherheiten. Die zählen bei Gott nicht. Prediger 11, Vers 3 sagt, wo der Baum hinfällt, da bleibt er liegen. Fällt er nach Norden oder nach Osten? Wo der Baum hinfällt, da bleibt er liegen. Wie du gelebt hast, so wirst du auch verurteilt werden. Aber jetzt stellt sich doch die Frage ganz klar, was ist eigentlich das Wichtigste in der Welt? Vieles, was wir so wichtig nehmen, ist oft nebensächlich. Aber das Wichtigste in der Welt ist die Gemeinde Jesu Christi. Wiederhole, das Wichtigste in der Welt ist die Gemeinde. Warum sage ich das? Warum kann ich so einen Ausspruch überhaupt tun? Sie darf vor Gottes Thron stehen. Sie ist vor Gottes Thron versammelt. Haben wir gelesen. Eine große Menge, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern und Sprachen, die vor dem Thron und vor dem Lamm stand. Das ist die Gemeinde Jesu. Das ist das Wichtigste in der Welt, dann dort zu stehen und teilhaben an seiner Macht. Was sind die Kennzeichen der Gemeinde? Wodurch zeichnen sie sich aus? Wodurch werden sie so herausgehoben vor den anderen? Es ist die Vergebung der Sünden. Sonst zählt nichts vor dem Thron Gottes. Nämlich nicht zum Beispiel, dass sie Wunden vorweisen können. Es ist hier auch von den Bedrängten, von den Verfolgten die Rede. Dass sie Striemen aufweisen können, dass sie für Gott geschlagen wurden. Viele könnten das tun. Oder auch in der Trübsal, wo die Menschen gelebt haben, wo sie verspottet wurden, geschmäht wurden und auch, wo sie benachteiligt wurden. Aber das zeichnet sie nicht aus. Das macht sie nicht reif für die Vergebung. Die weißen Kleider sind es. Die weißen Kleider, die sie anhaben. Nun ist es etwa nicht so, dass sie, wenn sie dann Eintritt haben vor Gott, da empfangen werden von einem Engel, der hier dann die weißen Kleider verteilt, das müsst ihr anziehen. Sonst dürft ihr nicht hinein. Die weißen Kleider sind unsere Seelen, unsere Herzen, gereinigt im Blut des Lammes.